Also wenn ich etwas dazu sagen sollte, wie Entwicklung funktioniert, dann ist das allererste, selbst wenn ich es schon 100-mal gesagt habe und manche das nicht mehr hören wollen, der entscheidende Punkt ist, dass Entwicklung das Zentrale, die zentrale Energie unserer Existenz ist. Wir existieren nur, weil sich Seelen unserer Art diesen Planeten und diese spezifischen Körper ausgesucht haben, weil sie einen überwältigenden Entwicklungsdruck haben, das ist das Einzige, was die Seele interessiert, und sie für ihre Entwicklung diesen Körper brauchen. Das ist der Grundansatz. Alle Fragen, die man irgendwie zur Entwicklung hat, muss man in dieser Richtung erstmal etwas abklopfen. Denn wenn man das Wort Entwicklung gehört, denkt man, ah ja, ich habe es kapiert. Ich kann nur sagen, ich habe Jahrzehnte gebraucht, um in etwa eine Ahnung über Entwicklungsprozesse zu bekommen. Und ich kann das auch nicht umfassend beantworten. Also bei Entwicklung braucht man vor allem erstmal etwas Geduld, um sich dieser Vorstellung zu nähern und sie mit der eigenen Innenerfahrung zu verbinden. Ohne diese Innenerfahrung macht das Ganze wenig Sinn, weil es dann eine reine Kopfdiskussion wird und die hilft älteren Seelen in der Regel nicht. Also, es gibt vier Dimensionen des Menschen, die sich alle entwickeln. Insofern muss man erst einmal die Frage stellen, worauf soll sich denn in Bezug auf die vier Dimensionen das Prinzip Entwicklung überhaupt beziehen? Das heißt, man muss erstmal eine klare Fragestellung haben. Also ich habe eine Entwicklung meines Körpers. Und das ist sehr real. Und die ist biologisch in unserer Gesellschaft besser zu beschreiben als jemals zuvor und im großen Detail. Die Entwicklung des Körpers ist nicht nur wichtig, weil die Seele einen Körper braucht, sondern weil Entwicklungsprinzipien des Körpers zum Teil übertragbar sind auf andere Bereiche. Entwicklung ist eine Einheit und da sind verschiedene Ähnlichkeiten in diesen Bereichen da. Das möchte ich erstmal sagen, weil diese Analogieschlüsse sind häufig sehr hilfreich für das Verständnis. Es tut mir leid, wenn das etwas theoretisch ist, aber bitte, ich möchte dieser Linie bitten zu folgen. Dann gibt es die Entwicklung des Geistes. Und auch die lässt sich einigermaßen von der Wissenschaft beschreiben, was ein Kind an geistigen Leistungen in einem bestimmten Alter erreicht und so weiter. Dann gibt es die Entwicklung der Psyche. Und jetzt haben wir hier ein spezielles Problem, weil die psychische Entwicklung und die seelische Entwicklung in einer gewissen Weise zusammenhängen, die man erstmal erklären müsste. Denn es ist so, dass eine Säuglingsseele sich nicht weiterentwickelt aus der Perspektive der reifen Seele, die sich entwickeln kann. Also das ist der Maßstab, die reife Seele kann sich und die alte Seele können sich entwickeln. Von diesem Maßstab her werden Säuglingsseelen psychisch nicht älter als 2 Jahre. Wir haben also, was die Entwicklung angeht, bei Säuglingsseelen sehr hilflose Menschen vor Augen, die dringend ein sehr klares Eingebundensein in eine Gesellschaft brauchen, die ihnen vorgibt, was zu tun ist. Diese Vorgabe in Gesellschaften, die das festlegen, ist für die frühen Seelen sehr wichtig. Und wenn eine ältere Seele sich dort hinein inkarniert, dann ist das ein großes Hindernis. Auch das ist eine Konsequenz des Prinzips Entwicklung. Also, Das Beispiel, das ich immer gerne verwende, sieht so aus. Für einen Säugling im Körper jetzt ist ein Laufstall unter Umständen etwas sehr Hilfreiches, weil es verhindert, dass dieses junge Wesen sich verletzt, weil es sowieso keinen großen Tätigkeitsbereich hat und weil es sich vielleicht ein bisschen hochziehen kann an den Stangen und so weiter. Nun setzt das Prinzip Entwicklung ein. Dieser Säugling entwickelt sich. Und dieser gleiche Laufstall wird von einer Hilfe zu einem Gefängnis. Das ist sehr wichtig bei Entwicklung zu begreifen, was zum Beispiel Religion angeht, was soziale Strukturen angeht, gibt es immer sozusagen ein Optimum der Religion und der sozialen Struktur in Bezug auf ein bestimmtes Seelenalter. Also die Religion dieser ganz frühen Seelen ist von Geistern bestimmt und von einer Angst vor Geistern und Beschwörung von Geistern. Die nächste Entwicklungsstufe der Kindseele, wo die Geister zu Göttern werden, zu überdimensionalen Elternfiguren, mit denen die Kindseele sich innerlich beschäftigt, dann sagt die Quelle dazu, ein solches Wesen wird immer wieder von der Perspektive der reifen Seele hier gesehen, nicht älter als 16 Jahre und hat dabei einen voll entwickelten Körper. Der Körper ist voll entwickelt, aber die Psyche hat eine Grenze. Der dritte Punkt ist die junge Seele. Die junge Seele hat nun den einen Gott, hat eine kriegerische Grundstruktur und eine Transzendenzvorstellung von einem König. Diese seelische Stufe entwickelt sich nicht weiter als bis zu 35 Jahren. Das heißt, aus der Perspektive der alten und reifen Seelen werden die jungen Seelen nicht reif. Sie können nicht reif werden. Genauso wie die Säuglings- und Kindseele nicht reif werden, aber voll entwickelte Körper haben. Diese Diskrepanz zwischen der Körperentwicklung und der psychischen Entwicklung ist wichtig zu verstehen. Denn heute glaubt man allgemein, Hauptsache jemand ist erwachsen im Körper, dann ist er genauso wie alle anderen. Das ist er nicht. Und sie auch nicht. Das heißt, man muss sich jetzt entscheiden, über welche Art Entwicklung will man denn reden. Ich kann jetzt nicht über die Entwicklung all dieser Stufen hier gleichzeitig sprechen, aber ich kann darauf hinweisen, dass der Vorwurf der reifen Seelen, die ja ein Prinzip von Reife als Grundlage ihrer Weltanschauung haben und die ist auch Grundlage von Freud her und von den Psychologen und den Forschungen her, gilt immer die Idee der reifen Seele als das Standardmodell. Das ist kein Standardmodell, sondern es führt dazu, dass junge Seelen, die das Standardmodell an Reifsein nicht erfüllen, mit dem inzwischen zum Schimpfwort gewordenen Begriff Narzissmus belegt werden. Und in gewisser Weise sind sie das auch, es ist bloß normal. Genauso wie ein Kind, egal welches Seelenalter es jetzt hat, auch ein Kind in einer reifen Seele hat narzisstische Tendenzen, weil die Entwicklung der Psyche und des Geistes noch nicht weit genug ist. Also den Begriff Narzissmus, den Freud mal aufgebracht hat und der in verschiedenen tiefen psychologischen Schulen auch verschieden interpretiert wird und insofern gar kein eindeutiger wissenschaftlicher Begriff ist, das ist das große Problem bei diesen ganzen psychologischen Sachen. Dann muss man sich klar machen, dass das ein Unverständnis oder Missverständnis der älteren Seelen ist, junge Seelen als narzisstisch, das heißt als unreif zu beschreiben, weil das ihr Normalzustand ist. Das heißt, es wird nicht verstanden, wie Entwicklung funktioniert. Ich komme wieder zu diesem Punkt zurück. Man muss Entwicklung verstehen, um Begrenztheiten akzeptieren zu können. Im Körper ist das nicht schwierig. Wenn ein Erwachsener mit einem Kind so redet, als ob das Kind erwachsen wäre, dann würden alle anderen sagen, mit dem stimmt was nicht. Weil sie nämlich klar sehen können, dass das Kind ein Kind ist, weil sie den Körper sehen. Was sie aber nicht sehen, ist die seelische Entwicklung. Und die seelische Entwicklung setzt sozusagen die Grenzen einer psychischen Entwicklung. Erst die reife Seele, und deswegen heißt sie so, kann wirklich reif werden. Und damit individualisiert sie sich und sagt die Quelle ab der reifen Seele, inklusive alter Seele, ist die reife Entwicklung nach oben nicht begrenzt. Wobei man sagen muss, reife Entwicklung ist an sich kein Selbstwert. Und für die reife und alte Seele hängt die Entwicklung der psychischen Reife von der Auseinandersetzung mit den Grundängsten zusammen. Und die Entwicklung dieses Teiles muss ich jetzt erst nochmal besonders besprechen, denn eine Aussage der Quelle sagt, dass man seelische und psychische Entwicklung trennen muss. Das habe ich ja von Anfang an gesagt, es sind vier verschiedene Dimensionen. Und dass in den Traditionen, den spirituellen Traditionen unseres Planeten, diese Unterscheidung nicht gemacht wird, führt zu sehr viel Missverständnis. Und die Grundaussage ist, dass 70% unserer Entscheidungen seelisch gesteuert sind und 30% liegen in der Entscheidungsfreiheit des Menschen. Und diese Entscheidungen sind natürlich stark von der Entwicklung der Liebesfähigkeit, also der Reife, bestimmt. Das sind die Faktoren, die entscheidend sind. Als ich zuerst von der Quelle gehört habe, dass es 70% seelischer Bestimmung gibt, habe ich das erstmal nur als Interesse hingenommen. Ich muss aber sagen, inzwischen ist das für mich eine Riesengeschichte geworden, weil ich anfange zu begreifen und ich habe Jahrzehnte dazu gebraucht. Und deswegen denke ich, ist das nicht mal eben schnell zu vermitteln. Es bedarf sehr viel Selbstbeobachtung und Erfahrung, um das langsam zu begreifen. Inzwischen verstehe ich, dass das für jemand, der das bewusst wahrnimmt, eine große Herausforderung ist, weil die Wahrnehmung der seelischen Steuerung gleichzeitig ein Gefühl von Beherrschtwerden zur Folge hat. Also wenn ich den deutschen Philosophen Schopenhauer mal nehme, der hatte ein sehr starkes Gefühl von einer starken Macht, die dauernd über ihn bestimmt. Und er hatte ein großes Problem damit. Es hängt jetzt von der Betrachtungsweise ab, ob man das als Problem, das Fremdbestimmung beinhaltet, ansieht oder ob man das als eine seelische Steuerung ansieht. Eine seelische Steuerung, die einen Sinn hat. Und dieser Sinn, und das gilt aber immer jetzt für die reife und alte Seele, die überhaupt Wahrnehmung dafür hat, dieser Sinn liegt darin, dass ich etwas erlebe und durch die Verarbeitung dieses Erlebens eine Entwicklung durchmachen. Und jetzt muss man sich klar machen, dass 70% dessen, was mir zustößt, ein Erleben kreiert, das in gewisser Weise von meinem Ich her gesehen fremdbestimmt ist. Und das deswegen nicht ohne weiteres akzeptiert wird. Das sind dann Unglücke und das sind dann Zufälle und das sind dann göttliche Wirkung oder wie der Mensch etwas interpretiert, was vor allem sehr schmerzhaft für ihn ist. Entwicklung ist sehr viel bei unserem Seelenvolk von Schmerz und Leid begleitet, weil Schmerz und Leid entscheidende Entwicklungsfaktoren sind. den Menschen dazu zwingen, sich mit bestimmten Dingen auseinandersetzen, und wenn es nur unbewusst ist. Also die Akzeptanz von allem Erleben, ob es nun schmerzhaft ist, ob es nun in mein Weltbild passt oder nicht, die Wahrnehmung, dass alles, was mir zustößt und was ich nicht selber gesteuert habe oder was ich selber gesteuert habe, aber dann ganz woanders hingegangen ist, egal was ich erlebt habe, ich habe es erlebt. Und weil ich es erlebt habe, ist es in mir präsent. Ich kann es noch so sehr verdrängen oder nicht haben wollen, es ändert nichts. Es ist in mir als Erfahrung. Und weil das so ist, ist es nicht hilfreich, über die gemachte Erfahrung, und mag es noch so unangenehm sein, mit einer negativen Weise umzugehen. Das heißt, sie nicht haben zu wollen, sie ablehnen und so weiter. Andererseits ist das Umgehen damit einmal davon bestimmt, dass ich es überhaupt als sinnvoll wahrnehme. Das heißt, dass ich von der Prämisse ausgehe, dass ich eine gewisse Freiheit habe, mit einer solchen auch besonders unangenehmen Erfahrung, die angenehm muss man auch verarbeiten, aber das ist nicht so ein Problem, aber die unangenehmen Erfahrungen nach einer Zeit des Schmerzes und der Trauer, zum Beispiel im Verlust eines Angehörigen, wo die Quelle sagt, ein Jahr Trauer ist angemessen, was darüber rausgeht, ist keine Trauer mehr, sondern etwas anderes. Und was anderes ist es? Es ist etwas, was aus meiner Angststruktur kommt. Also wenn ich Hochmut habe, dann bin ich verletzt worden. Wenn ich Starrsinn habe, dann ist eine wahnsinnige Unsicherheit in mir angetreten worden und so weiter. Das heißt, die psychische Entwicklung der reifen und alten Seele, wenn sie mehr und mehr in die Liebe kommt, ist auch eher fähig, die Verarbeitungsprozesse dessen, was mir sowieso zustößt, zu erleichtern. Und da kann man reifen und alten Seelen eine Hilfestellung geben, indem man sie auch besonders darauf hinweist, wie denn nun ihre Verarbeitungsprozesse aussehen. Das ist nicht ganz einfach, weil das heißt Beschäftigung mit den Ängsten. Also ein Standardbeispiel ist, ich reagiere mit Selbstmitleid. Da passiert was Unangenehmes und ich tue mir jetzt furchtbar leid. Das schafft eine gewisse Erleichterung. Selbstmitleid ist die negative Seite des Emotionalen. Aber diese Erleichterung ist immer nur kurzfristig und muss immer wieder neu eingesetzt werden. Das heißt, sie trägt nicht wirklich zu einer offensichtlich nach außen sichtbaren Entwicklung bei. Was da innerlich passiert, kann ich nicht beschreiben. Das heißt, jemand bei der Entwicklung helfen, heißt ihm erst einmal bei der psychischen Entwicklung zu helfen, damit er besser versteht, wie er das, was ihm sowieso zustößt, besser verarbeiten kann. Dass er anfängt zu begreifen, dass seine Freiheit nicht darin besteht, dass er bestimmen kann, was ihm zustößt. Das sind so Fantasien der jungen Seele, dass sie alles im Griff hat. Nein, dem Menschen stoßen die unterschiedlichsten Dinge zu, die sein Ich nicht gewollt hat. Und trotzdem sind sie da und sie müssen verarbeitet werden. Man kann sie verdrängen, man kann alles Mögliche. Sie gehen aber davon nicht weg. Sie müssen letzten Endes verarbeitet werden. Und wenn es auf der Astral ist und erst in drei Leben. Wenn man sich das erstmal klar gemacht hat, dann ist es hilfreich, besser zu verstehen, wie Verarbeitungsprozesse eigentlich funktionieren. Und dann sind wir wieder beim Thema Entwicklung, denn Verarbeitungsprozesse sind Entwicklungsprozesse. Das heißt, nach einer gewissen Zeit der Erstverarbeitung von Trauer und Schmerz und Verwirrtsein und so weiter, die man natürlich sich zugestehen muss, die sind wichtig, aber bei einem bestimmten Zeitpunkt merkt man, ich fange unter Umständen an zu schematisieren, indem ich eine negative Bearbeitungsart sozusagen zum Standard meines Verhaltens mache. Und da ist dieser Schnittpunkt, wo eine Hilfe gut ist. Dass man sagt, okay, du rutschst ins Selbstmitleid. Das ist eine Art, damit umzugehen. Ich mache dir keine Vorwürfe, aber bitte beobachte, was dir das bringt. Und das ist jetzt ein Thema, das riesig ist, das ich hier jetzt nicht ohne weiteres mal nebenbei bearbeiten kann. Aber die psychische Entwicklung der reifen und alten Seele, und dazu sagt die Quelle noch, wenn die Bedingungen günstig sind, das heißt, wenn ich Hilfe bekomme von irgendjemandem, wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die so etwas unterstützt, durch Therapien zum Beispiel, dann erleichtert das die Verarbeitung von dem, was mir sowieso zustößt. Und deswegen ist die Trennung zwischen diesen beiden Entwicklungsrichtungen, Psyche und Seele, von zentraler Bedeutung. Also selbst für Leute, die erleuchtet wurden, kenne ich Beispiele, die die Quelle kommentiert hat, dass jemand erleuchtet wurde. Er hat natürlich die Voraussetzung dazu mitgebracht. Man kann nicht mal eben erleuchtet werden. Brachte die energetischen Voraussetzungen mit. Dass jemand erleuchtet wurde, weil er zutiefst in seine Ängste hinabgetaucht ist. So, das ist jetzt eine Leistung, die das Ich unter bestimmten Voraussetzungen über die Psyche und den Geist. Der Geist ist dabei besonders wichtig, weil der Geist muss verstehen, dass ich Selbstmitleid praktiziere. Die Psyche macht das einfach. Aber der Geist kann begreifen, Moment mal, was mache ich da? Will ich das so verarbeiten? So, das sind jetzt Themen, die in der großen Detaillierung bedürften, weil jeder Mensch da ein bisschen anders ist. Aber soweit ich das überhaupt generell sagen kann, ist das der Zusammenhang, den ich sehe. Und die Quelle sagt, selbst die 30% sind nicht unwichtig und niemand nutzt sie ganz auch. Und sie geben ein Beispiel, ob ich mich nun entscheide, morgens einen roten oder einen blauen Pullover anzuziehen, ist eine reine Ich-Entscheidung. Aber sie kann dazu führen, dass mir der rote Pullover besonders gut steht und mich deswegen jemand wahrnimmt, der mich sympathisch findet und auf mich zugeht. Es ist nicht möglich, das alles zu kontrollieren und zu beherrschen. Das geht nicht. Und deswegen ist ein weiterer Faktor für Entwicklung etwas ganz Zentrales. Und das ist der Faktor Vertrauen. Je tiefer mein Vertrauen in die Existenz und die Sinnhaftigkeit der Existenz ist, umso leichter wird das alles. Und deswegen ist eine Hilfestellung auch häufig eine Hilfestellung darin, jemand mehr ins Vertrauen zu helfen. Die junge Seele macht das über ein Vertrauen in Gott. Aber das ist letztlich gleichgültig, wie ich das Vertrauen erlange. Es gibt ja medizinische Untersuchungen darüber, dass ein Mensch, der einen tiefen Glauben hat, gesünder lebt und länger lebt. Also auch im körperlichen Bereich gibt es eine gewisse Messbarkeit dessen, was Vertrauen bewirkt. Und wenn von Glauben die Rede ist, muss man sich immer klar machen, was man damit meint. Es gibt einen Glauben, der theoretisch die Trinität Gottes akzeptiert. Das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt einen Glauben, der zu tiefem Vertrauen führt. Und ich finde Ratzinger, der frühere Papst, ich nenne ihn lieber Herrn Ratzinger, weil es mir nicht auf seine Position in der Kirche ankommt, sondern auf das Menschliche in ihm, war jemand, der einen sehr tiefen Glauben hatte und deswegen ein tiefes Vertrauen in die Existenz. Und zudem hatte er eine hohe Intelligenzfähigkeit. Und jetzt kommt etwas Besonderes zustande, was selten ist. Die Quelle sagt, es gibt viele Menschen, die intelligent sind, aber wenig in der Liebe. Und es gibt viele Menschen, die sehr liebesfähig sind, aber ihre Intelligenz, ihre geistigen Fähigkeiten, besser gesagt, nicht weit entwickelt haben. Dass sich beides parallel entwickelt, entspricht ja auch dem Ideal dessen, was die Quelle uns vorgestellt hat. Dass wir in einer Gesellschaft leben, wo geistige Intelligenzleistung hoch bewertet werden und Liebesleistung niedrig bewertet werden. Der Ausgleich zwischen beiden und eine gewisse Parallelität ist außerordentlich wohltuend. Und das würde ich gerne als Abschluss dazu sagen. Denn mir fiel in den Nachrufen zu dem kürzlich verstorbenen Josef Ratzinger auf, dass die allermeisten Nachrufe seine Intelligenzleistung kommentieren. Alle sind sich einig, dass er ein großartiger Theologe war, ohne dass sie im Einzelnen sagen, warum. Und zweitens kritisieren sie dann sein kirchenpolitisch oder sonst wie Verhalten nach intellektuellen Maßstäben. Die allerwenigsten haben auch noch dazu gesagt, er war ein tiefgläubiger Mensch. Und erst diese Kombination von tiefer Vertrauen und Liebesfähigkeit plus Intelligenz haben seine großartigen geistigen Leistungen möglich gemacht. Das wird in unserer Gesellschaft nicht gesehen. Jemand, der nur intelligent ist und nicht liebevoll, kann nicht diese Qualität hervorbringen. Und es schmerzt mich immer, dass diese einseitige Wahrnehmung unserer Gesellschaft so selbstverständlich verbreitet ist. Also das als eine persönliche Nachbemerkung.